Der Tim hat vorhin schon gesagt, so etwas bräuchte ich. Und ich habe gerade während des Lobpreises gedacht, so etwas hätte ich gebraucht. In meiner Gemeinde so eine kleine Lobpreisband und fröhliche Christen, die neuere Lieder so mitsingen. Naja, war halt nicht. Also es freut mich für euch, dass ihr das habt. Genau. Der Tim hat ja am Anfang schon gesagt von Habakuk. Habakuk, der bestimmt auch einmal gedacht hat, weltliche Dinge, so etwas bräuchte ich. Aber dann war ihm klar, vor allem Gott bräuchte er. Und damit hat er eigentlich meine Predigt zusammengefasst. Ich wollte eigentlich nichts mehr sagen. Aber ich sage trotzdem noch ein bisschen was. Ich denke, die Frage oder diesen Ausdruck, den hat jeder von uns schon einmal oder vielleicht schon zehnmal in seinem Leben gedacht, wenn man halt irgendwo vorbeikommt, zum Beispiel angenommen, man lebt in einem bescheidenen Zuhause und dann kommt man vorbei und denkt, ist das ein Haus und dieser Garten und diese Inneneinrichtung und so weiter, so was bräuchte ich auch. Oder man sieht ein schönes Auto, mein altes Auto habe ich vor 10 Tagen abgegeben, das hat nur mehr fahren können so richtig. Und dann habe ich halt auch gedacht, ich bräuchte mal was anderes, genau. Wie gesagt, da könnten jetzt Beispiele noch und noch. Ich habe an Tim gedacht, der hat natürlich zu Hause so einen riesen Werkzeugkasten, aber vielleicht gibt es doch noch 2 Werkzeuge, die du nicht hast und sagst, Mensch, die kosten allerdings 3,50 €, sowas könnte ich gut gebrauchen, genau. Also da gibt es Punkte und so weiter. Ich habe auch an 2 Mädels bei mir in Schwarzenbach-Saale gedacht, in CVJM bin ich ja ab und zu. Die sind so 27 und die andere ist vielleicht so 34. Die beten seit 2, 3, 4, 5 Jahren für einen gläubigen Partner und finden ihn einfach nicht. Also nicht so etwas, sondern so jemanden bräuchte ich. Und ich frage halt immer wieder, wenn ich die eine treffe, die Anita, sage ich, Anita, was macht denn dein Problem gerade? Nur weiß ich gleich, was los ist, das ist ja ihr Problem. Und sie möchte halt gerne, also nicht irgendjemand, sondern wirklich einen gläubigen Partner, die sind beide wirklich gläubig, einen gläubigen Partner haben und eben dann mit ihm zusammen dienen, genau. Zwischen diesen so etwas oder so jemanden bräuchte ich und so jemanden oder etwas habe ich, sind Welten dazwischen, manchmal. Im Hebräerbrief sind dazwischen genau 2 Verse. Das ist heute nämlich mein Thema. In Hebräer 7, ja, da komme ich immer wieder mal drauf, könnt ihr natürlich aufschlagen. Hebräer 7, Vers 26 und Hebräer 8, Vers 1, das sind 2 Verse dazwischen. Und beim ersten, es geht eben so los, aber bitte nicht gleich rausschreien, was die Lösung ist. So einen, Punkt, 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 bräuchten wir, 8, 1, so einen, Punkt, 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 haben wir. Und zwar ganz genau die gleiche Formulierung. Ich schaue mal, wie es im griechischen Text heißt. Ich kann ja zum Glück ein bisschen Griechisch. Und da kommt wirklich das gleiche Wort. Und das ist mir erst aufgefallen, als ich die griechische Bibel gelesen habe. Ich dachte, ach Moment mal, habe ich das nicht gerade da oben gelesen? Und da steht eben, so einen haben wir nötig oder geziemt es, heißt es eigentlich wörtlich. Und dann in 8,1, so einen haben wir. Und da geht es jetzt nicht um ein Haus oder um ein Auto oder um einen gläubigen Partner. Auf die kann man notfalls verzichten. Ich meine, ich selber habe ja keinen Partner und weiß, dass manchmal vielleicht ganz schön wäre, wenn man einen hätte oder so. Aber notfalls kann man darauf verzichten. So. Aber das, was da steht, darauf können wir nicht verzichten. Das brauchen wir alle. Und da heißt es nämlich, so einen hohen Priester bräuchten wir, 8,1, wörtlich übersetzt, so einen hohen Priester haben wir. Und dann steht halt noch drin, was bräuchten wir denn für einen hohen Priester? Da wird erklärt, also vom Griechischen her, ein so beschaffener hoher Priester wäre für uns nötig, der heilig ist, frei vom Bösen, unbefleckt und abgesondert von den Sündern. Also so einen bräuchten wir, ein anderer, der wird uns nichts helfen oder nicht viel. Wir bräuchten so einen. Und dann heißt es eben 3 Verse weiter, 8,1, einen solchen oder so beschaffenen hohen Priester haben wir. Bestimmt, ich kann mir vorstellen, ich habe schon überlegt, kann ich das hier in dieser Gemeinde überhaupt predigen? Jeder von euch kennt die Bibel bestimmt vorwärts und rückwärts oder halt schon ziemlich relativ gut. Also ich brauche euch wahrscheinlich nicht fragen, was ist ein hoher Priester, aber ich sage es trotzdem ganz kurz, der hat ja verschiedene Aufgaben gehabt. Seine wichtigste Aufgabe war am großen Versöhnungstag. wenn er dann in das sogenannte Allerheiligste gegangen ist im Tempel, also vorn war das Heiligtum, das sogenannte, und hinten das Allerheiligste, so ein kleiner Nebenraum, kann man sagen. Dazwischen war ein großer, schwerer Vorhang. Und da durfte kein Mensch rein, auch kein Priester, auch der Hohepriester nicht, nur am großen Versöhnungstag. Und da hat Gott eben damit schon deutlich gemacht, das ist wirklich was Heiliges. Ich bin nicht irgendwer. Ich bin nicht ein Kumpel. Man darf zwar mit Gott reden, wie mit einem Freund, sage ich, einem guten Freund oder einem Vater, aber Kumpel ist er nicht. Und manche höre ich so Gebete, wo ich denke, das ist bald ein wenig kumpelhaft. Also, okay, jetzt sagen wir, wenn jemand aus der Szene ist, der redet halt so. Und der darf vielleicht auch Gott gegenüber so reden. Also, das möchte ich jetzt nicht sagen. Aber Gott wollte einfach deutlich machen, das ist das Allerheiligste, ein kleiner Raum. Und da war halt die Bundeslade drin und dies und das und jenes. Und da darf nur der Hohepriester, nur am großen Versöhnungstag rein. Und da geht er mit Blut rein und entsündigt sozusagen sich selber und das Volk, betet für das ganze Volk. Genau. Und dann heißt es im Hebräerbrief eben, Jesus ist der einzige, absolut perfekte Hohepriester. Das, was die menschlichen Hohenpriester waren und sind, das ist bloß so ein kleines Abbild davon, also ganz schwach. Und dann steht in Kapitel 5, ich sage einfach mal so die von der griechischen her die Übersetzung, Vers 2 und 3 ist es, glaube ich, die menschlichen Hohenpriester können gut mitfühlen mit den unwissenden und irrenden Leuten, weil sie selber schwach sind. Und weil das so ist, müssen sie nicht nur für die anderen, sondern auch für sich selbst Opfer bringen, wegen ihrer Sünden. Das also ist über die menschlichen Hohenpriester. Über den perfekten Hohenpriester Jesus steht was anderes. Nämlich direkt vor 5, die letzten drei Verse sind es, 4, 14 bis 16. Ich sage aber bloß, die Punkte braucht ihr jetzt nicht groß mitlesen. Da heißt es von Jesus, dem Hohenpriester, Jesus ist der Sohn Gottes, wird da deutlich gesagt. Er ist der Sohn Gottes. Er ist also nicht bloß irgendein Mensch, der toll von Gott gesprochen hat, auch nicht bloß ein Prophet, wie Moslems sagen, ein großer Prophet, sondern er ist der Sohn Gottes. Im Glaubensbekenntnis heißt es ja, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Und ein Stück später heißt es, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Wenn jemand zur Rechten des anderen ist, dann heißt es, der hat Autorität und Vollmacht von dem. Ist eben seine rechte Hand, sagt man. Rede ich zu schnell fränkisch? Versteht ihr das so halbwegs? Ja. Ich habe daran gedacht, wir brauchen ja immer wieder mal sowas wie eine amtliche Bestätigung oder Beglaubigung, sagt man. Also da muss man auf die Stadt oder aufs Landratsamt oder ins Pfarramt oder irgendwo hin und braucht so Siegel und Unterschrift. Also da ist nicht bloß jemand da, der sagt, Moin, unterschreibe ich mal schnell, sondern da kommt das Siegel drauf. Jetzt können die nicht auf alles das Siegel drauf machen, sondern bloß auf ihren Bereich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier komme und sage, irgendwie eben mein neues Auto, das kostet so und so viel, das will ich aber nicht zahlen, sondern jemand anders siegelt das mal, das ist nicht Zeitpunkt. Sondern eben das, was sein Zuständigkeitsbereich ist. So. Und da gibt es eben Rangstufen, das wisst ihr selber, untere Siegel bis ganz oben. Aber die sind nicht zu vergleichen mit dem Siegel von Jesus. Wenn es heißt, er ist die rechte Hand vom Vater, er hat die Autorität vom Vater, wenn er Siegel und Unterschrift gibt, dann gilt es, der braucht nicht von oben noch mal irgendeine Beglaubigung holen, sondern das gilt. Und ich habe gedacht, vorhin hat es jemand gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es war, sein Wort zum Beispiel, wenn wir in seinem Wort was lesen, dann müssen wir nicht denken, naja, ist ganz nett, aber es gibt ja tausend andere Worte auch noch, sondern das ist mit Siegel und Unterschrift, da können wir wirklich uns drauf verlassen, dass das gilt. Dann heißt es außerdem in dem Abschnitt, ich sage es bloß ganz kurz, Jesus hat den Himmel durchschritten. Das heißt also, er ist nicht bloß auf die Erde beschränkt und auch nicht bloß auf einen Teil vom Universum, so bis zum dritten Stern rechts in unserer Milchstraße, sondern alles. Und alles heißt eben auch mir. Ich finde es ganz wichtig und ich habe es auch in dem Lied, ist da und dort betont worden, oder auch in dem Gebet, was vorhin gesagt wurde, mir ging es einmal schlecht, 5, 6 Jahre, ich habe mir viele Gedanken gemacht und plötzlich wache ich auf nachts um drei und wie wenn ich den Vers höre oder ich weiß es nicht mehr genau, jedenfalls, du bist der Gott, der mich sieht. 1. Mose 16 hat die Hagar gesagt. Du bist der Gott, der mich sieht. Und da ist mir deutlich geworden. Bis jetzt habe ich das oft nur so gedacht, Gott, du siehst, dass ich jetzt hier bin und nicht zu Hause und nicht in München, sondern der sieht ja innen rein. Das heißt also, er sieht jedes Krümelchen, der sieht mich ganz genau. Ne? Und wie ich das dann nachts um drei, ich glaube, ich bin dann aufgeblieben, ich habe gedacht, da kann ich jetzt nicht mehr schlafen, das geht ja nicht. Also wenn ich das wirklich glaube, Gott, du siehst mich durch und durch und durch und durch und du kennst mich. Und du weißt, was für mich genau richtig ist, macht einen schon ein bisschen ruhiger. Genau. Also er hat den Himmel durchschritten, die ganzen Bereiche, kennt alles. Und dann heißt noch, Jesus war ohne Sünde. Warum ist das so wichtig? Weil hätte Jesus Sünde gehabt, dann hätte er für sich um Entschuldigung beten, um Sühne beten müssen, als hoher Priester. So wie die menschlichen hohen Priester, die haben nicht bloß für die anderen gebetet, sondern mussten auch für sich beten. Aber Jesus war ohne Sünde. Und es heißt einmal, gibt es die Geschichte, wo Jesus zu den Pharisäern, zu seinen größten Gegnern sagt, wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen? Da könnt ihr doch sagen, das ist die Gelegenheit. Und sie haben gegrübelt und ihnen fiel nichts ein. Das heißt, später ist ihnen was eingefallen, Gotteslästerung. Das war natürlich schlimm, aber er war ja Gott. Also es war ja keine Sünde, bloß für sie natürlich schon. Genau, also wenn man sich das vorstellt, dass Jesus wirklich vollkommen ohne Sünde war und dann eben das, dann habe ich den Vers nochmal gelesen von Hebräer, wenn es dann heißt, die menschlichen hohen Priester haben selber ja Sünde und deswegen können sie mitleiden mit den anderen Menschen, die auch sündigen, die auch Fehler haben. So, und dann heißt es zweitens, dann gibt es den perfekten hohen Priester, der überhaupt keine Sünde hat. Ich wollte mal Mathelehrer werden und kein Pfarrer. Da zählt man 1 und 2 zusammen. Und dann kommt halt das andere raus, nämlich eigentlich könnte er uns dann nicht verstehen, wenn wir Fehler haben. Versteht ihr, wie ich meine? War die Logik klar? Die Menschlichen verstehen die Menschlichen, weil sie auch sündigen. Aber der Perfekte, ohne Sünde. Und dann steht eben da in 4,15 der ganz klasse Satz, er kann mitleiden mit unseren Schwachheiten. Er kann mitleiden mit unseren Fehlern, Sünden, Schwachheiten. Ich habe in meinem Leben so ungefähr 300 bis 400 Beerdigungen zu halten gehabt. Ist nicht immer das Schönste, vor allem wenn der weiß, der war höchstwahrscheinlich nicht, oder die war nicht gläubig. Dann in der Predigt trotzdem nicht das Blaue vom Himmel und so weiter, das konnte ich nicht leiden. Sondern die biblische Wahrheit zu sagen, war natürlich nicht immer der beliebteste deswegen. Und bei Beerdigungen, wenn man dann oft am Grab steht oder so und sieht eben die Angehörigen und Leute gehen vorbei, herzliches Beileid, herzliches Beileid, herzliches Beileid, dann habe ich bei manchen gedacht, man weiß es nicht, was im Herzen drin ist, aber bei manchen, ich glaube, du meinst es wirklich ernst. Wirklich, bei dir ist es, glaube ich, wirklich ein herzliches Beileid, Mitgefühl. Und andere ist es halt eine Formel. Ich habe sogar oft gedacht, das sagt man halt, weil man es da so sagt, wie man am Geburtstag alles Gute zum Geburtstag wünscht, sagt man da halt herzliches Beileid, ob man das wirklich hat oder nicht. Ja. Und dann bei Jesus, wenn der aber sozusagen herzliches Beileid sagt, dann meint er das ja so. Das heißt also, er hat wirklich ein echtes Beileid, ein echtes Mitgefühl, er kann sich reinversetzen. Wir haben vorhin einmal so ein Lied gesungen in die Richtung, ich habe gedacht, als Jesus am Kreuz war, da hat er ja zum Schluss hat er gesagt, es ist vollbracht. Und wie ihr alle wisst, ist ja dann im Allerheiligsten der schwere Vorhang zerrissen. Ich habe mal gelesen von dem, also gehört, dass der jüdische Geschichtsschreiber Josephus aufgeschrieben hat, dieser Vorhang war 10 cm dick. 10 cm dick. Und selbst wenn man nicht allzu starke Pferde, aber trotzdem Pferde auf die beiden Seiten, die konnten nicht auseinanderreißen. Und Pferde haben ja schon ein bisschen Kraft. Und als Jesus sagt, es ist vollbracht, reißt der Vorhang. Wer hat es wohl gemacht? Nur Gott natürlich, um eben deutlich zu machen, jetzt ist der Weg frei ins Allerheiligste, sozusagen zu mir. Ich meine, der wohnt nicht bloß da, aber symbolisch wollte das Tod sicher so deutlich machen, jetzt ist der Weg frei, und zwar für jeden, nicht bloß für einen hohen Priester einmal im Jahr, sondern für jeden. Finde ich klasse auch, dass es hier so ausgedrückt ist. Und dann sagt der Schreiber vom Hebräerbrief eben, so lasst uns doch mit Zuversicht hineingehen zu ihm. Und da steht im Griechischen ein Wort, vielleicht habt ihr schon mal jemand gehört, Paresia heißt es, es kommt oft im Neuen Testament vor. Und das heißt eigentlich, es hat verschiedene Bedeutungen, der Luther übersetzt mit Freudigkeit oder Freimut oder irgend so, eigentlich heißt es Unerschrockenheit gegenüber Höhergestellten. Also, wir stellen uns vor, am Montag gehen wir zu unserem Chef, der ist um einiges höher gestellt. Dann klopfen wir nicht an seine Tür, sondern wir reißen die Tür auf und sagen, ey Chef, wie geht's denn heute? Könnte sein, dass wir nächste Woche entlassen sind. Das heißt also, Höhergestellten ist man normalerweise etwas mehr, nicht unerschrocken, ist man etwas mehr erschrocken oder halt etwas vorsichtiger. Und Gott oder Jesus ist ja nicht bloß wie der Chef. Und da heißt es, vollkommen unerschrocken, ohne lang anzuklopfen, nein, geht. Und das ist, als ich das, eben das griechische Wort, manchmal hilft es ein bisschen weiter, dass es eben nicht bloß, wir haben nun Freudigkeit zu Gott, zu Jesus zu gehen, sondern die Unerschrockenheit. Wir dürfen wirklich, wirklich so reingehen, wie eben kleine Kinder, Erwachsene machen es meistens nicht mehr, aber kleine Kinder bei Mama und Papa klopfen sie meistens nicht an, oder? Wie ist es bei euch? Nicht so, nicht zu oft jedenfalls, okay? Ich habe ein Beispiel kürzlich gelesen von einem Amerikaner, der heißt Tony Campolo, ich weiß nicht, ob jemand bekannt ist. Der sammelt vor allem als Prediger Beispiele und hat ein Beispielbücher, wo er das einfach weitergeben will. Und da hat er halt ein so ein Beispiel von einem früheren Studenten, der heißt Brian Stevenson, und der hat bei ihm an der Uni so ein Grundstudium gemacht und anschließend hat er an der Harvard University, ist ja nicht ganz unbekannt, Jura studiert und hat es mit sehr, also praktisch Exzellenz abgeschlossen. Und jedem war klar, der wird nach der Uni mal eine riesen Kanzlei aufmachen. Und der Campolo schreibt da in dem Beispiel, da könnte er locker eine halbe Million Dollar im Jahr verdienen. Ich glaube, ich habe einen falschen Beruf gehabt. Eine halbe Million Dollar im Jahr, das ist schon ordentlich, ne? Das hätte er gekonnt. Hat er aber nicht. Warum? Weil er hat es nicht gemacht. Sondern er hat Folgendes gemacht. Er hat eine Non-Profit-Organisation gegründet, die zum Tode verurteilte Gefangene juristische Hilfe bietet. Und zwar, er selber ist Afroamerikaner, kommt aus Afrika, und er sagt, er hat viele Leute kennengelernt, also er ist früher oft gemobbt worden und er kennt auch viele Leute, die einfach so etwas unfreundlich mit denen umgehen. Und da hat er gesagt, meine Aufgabe ist, Menschen zu helfen, die nicht anerkannt sind wegen Armut, Hautfarbe und so weiter. Und eines Tages hat er eben seinen früheren Dozenten, den Campolo, wieder getroffen. Sie haben über Gerechtigkeit in den USA gesprochen, das war jetzt vor 10 Jahren, und da hat der Brian Folgendes gesagt. In unserem Land gibt es 2 Arten von Gerechtigkeit, eine für die Reichen und eine für die Armen. Die Armen gehen in die Todeskammer nicht nur, weil sie schuldig sind, sondern weil sie in dem Gerichtsverfahren keinen guten juristischen Beistand hatten, der aufstand und für sie gesprochen hätte. Dann heißt es, er machte eine kurze Pause und hat dann gelächelt und hat gesagt, so ist es leider, außer in Montgomery, Alabama. Denn in Montgomery, Alabama spreche ich für die Armen, mein lieber Herr Campolo. Jawohl, ich spreche für die Armen und ich bin gut. Ich bin wirklich gut. Und da hat der Campolo gesagt, Brian, du weißt gar nicht, wie gut du bist. Du hast dich hingegeben, um eine Berufung von Gott auszuleben. Und du bist eine Stimme für diese Armen, für die, die keine Stimme haben. Und du warst bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Und als ich das las, habe ich gedacht, bei Jesus ist das ganz genauso, sogar noch in gesteigerter Form. Der war ja auch reich im Himmel, wenn man so sagen will, und ist arm geworden. Der hat nicht bloß auf 500.000 Dollar verzichtet, sondern hat sein Leben hergegeben. Und er könnte 1000-mal mehr als der Freien sagen, ich spreche für die Armen. Und ich bin wirklich gut. Und die Armen meine ich jetzt einmal uns, biblisch gesprochen sitzen wir ja so wie in der Todeszelle. Ja, und Jesus sagt, ich feiere Friede für dich, wenn du mich hast. Sieht gut aus, kann ich dir garantieren. Bin ich klasse. Genau. Und dann habe ich jetzt noch eine Sache, ich glaube, muss lassen zum Schluss kommen, das so langsam. Nicht? Da habe ich eigentlich auf die Uhr geschaut. So. Ja? Nicht? Ja. Vielleicht, dann sage ich halt noch eine Sache noch in Klammern und dann zum Schluss habe ich noch was Chinesisches. Aber ich sage schon auf Deutsch. Letzte Woche war ja am Donnerstag, vor 10 Tagen war Gründonnerstag und da ist mir, da habe ich früh oder Mittwoch, habe ich eine meiner Lieblingsstellen gelesen, Lukas 22, Vers 61 oder so, wo es heißt, und Jesus wandte sich um und sah Petrus an. Kennt ihr das? Wo er verurteilt worden ist. Also er war gefangen genommen in Gethsemane, wird ins Haus des hohen Priesters gebracht. Dort wird er verurteilt, wird lächerlich gemacht, wird geschlagen, verspottet. Und es heißt, draußen im Hof, also der Petrus war nicht 10 Kilometer entfernt, sondern draußen im Hof war der Petrus und hat Jesus verleugnet. Und heißt, da heißt es halt, als der Hahn krähte, da drehte sich Jesus um und sah Petrus an. Und ich denke immer, dieser Augenblick, also man sagt der Augenblick, der ist Petrus mit Sicherheit durch und durch gegangen. Durch und durch gegangen. Also einfach, weil das war ja jetzt keine Kleinigkeit, dass er Jesus verleugnet. Und Jesus hat nicht das Fenster aufgerissen und hat gesagt, Petrus, nicht so schlimm, musst nicht so heulen. Oder so, nee, hat er nicht gesagt. Sondern es heißt, und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Und das hat er dringend gebraucht, die Zeit, dass gar niemand jetzt mit ihm redet, dass er hinausgeht und wirklich sein Zeug durchdenkt und eben wirklich ehrlich weint. Und da ist mir klar geworden, also ich habe es in meiner Gemeinde habe ich das angesprochen, da habe ich einen Gottesdienst gehabt und da habe ich gesagt, das ist so wichtig auch für uns, dass uns das immer wieder wichtig ist, deutlich wird, wie es von Petrus halt ist, nicht die Sünde und dann ist es schnell vergeben. Sondern über manche Sachen muss man wirklich grübeln, nicht über alles, aber ich denke, dem Petrus ist da erst so richtig klar geworden, dass den Weg, den Jesus jetzt geht ans Kreuz, der ist nicht bloß für die ganz schlechten Leute, auch nicht für die anderen Jünger, wie der Petrus ja gesagt hat, die anderen, die vielleicht, ich nicht, sondern der ist genau auch für mich. Ich glaube, vorher hat es noch nicht kapiert, aber da könnte es so langsam gedämmert haben. Der muss auch wegen mir den Weg da gehen. Und also ich denke jedes Mal, wenn das nicht persönlich wird, also ich habe mal einen Prediger gehört, der hat gesagt, was nicht per du ist, ist per du, Französisch. Es wird genauso geschrieben, aber das heißt, es ist verloren. Also es muss per du werden. Es hilft uns gar nichts, wenn wir sagen, da ist Jesus mal gestorben, sondern wenn ich wirklich erkenne, der ist nicht bloß für die ganz schlechten Leute, wo man sagt, nur der hat es gebraucht, sondern der ist auch für mich den Weg gegangen, aber wirklich gerne. Genau, jetzt mache ich zum Schluss noch was Chinesisches. Nämlich, ich weiß nicht, ich habe schon 3-4 Mal hier gepredigt, ich weiß noch, was ich schon gepredigt habe. Vielleicht habe ich das euch schon mal gezeigt. Dann können wir es das nächste Mal ja mal vormalen. Also so schaut dieses, nämlich Hebräer 4,15. Ich habe meine chinesische Bibel auch draußen, wer es nicht glaubt, den kann ich sie zeigen. Ich kann ja bloß ein bisschen Chinesisch, aber ein bisschen gar nicht halt. Habe ich euch das schon mal gezeigt? Könnt ihr das schon nachmalen? Nee, ne? Ja, genau. Ah, das ist nämlich gar nicht so schwer. Es ist nicht logisch, das Chinesische, aber nicht so schwer. Und zwar steht es im Hebräer 4, Vers 15 eben bei, dass Jesus mitleidet. Steht dieses, es sind 2 Silben, nämlich die Silbe, die heißt Ti. Müssen wir aber tief sprechen, sonst ist es total falsch. Nicht Ti, falsch. Ti. Und das da heißt Sü. Von oben runter scharf gesprochen. Scharf ist es. Sü. Ti, Sü. So, und das heißt mitleiden, aber. Genau. Aber mitleiden, nicht bloß mitleiden, wie ich gesagt habe, sondern es kann man, so ist nämlich folgendes, das hier ist wie bei uns ein Strichmännle. Das heißt einfach, das ist ein Mensch, das davon. Und das hier, das kann ich euch jetzt nicht erklären, das hier heißt, sich in die Lage eines anderen versetzen. Das kann man wirklich da draußen nicht lesen, muss man lernen. So. Aber das hier ist das Interessante. Der Strich mit 2 Tropfen, das sollen 2 Blutstropfen sein, das ist das Zeichen, Entschuldigung, das Zeichen für Herz. Und das hier ist das Zeichen für Blut. Das heißt, sich mit seinem Herzblut in die Lage eines anderen versetzen. Klingt ein wenig mehr wie mitleiden, oder? Also, seit ich das gelesen habe in der chinesischen Bibel, habe ich gedacht, boah, Und ich denke oft, ich denke sehr oft daran. Und ich gebe es euch einfach mal mit, wenn ihr es euch merken könnt. Ich meine, Herz und Blut kann man sich merken. Sich mit seinem Herzblut in die Lage eines anderen versetzen. Das ist, wenn es heißt, Jesus hat Mitleid mit meinen Schwachheiten. Und wenn er sich in meine Lage versetzen kann mit seinem Herzblut, dann macht er auch was draus. Amen.